Sicherheitsrunden für diesen Talks sind Mr. Bronze, Katzenzunge und Athena. Die Klimakrise wird immer schlimmer. Und wie können wir eine demokratische, digitale, gerechte Zukunft gestalten? Dieser nächste Talk wird diese Frage hoffentlich beantworten. Maya Göpel ist eine politische Wirtschaftswissenschaftlerin und Expertin in Klimagerechtigkeit. Sie hat eine Professorstelle in der Uni Lüneburg und wir heißen Sie herzlich willkommen beim Kongress. Wir bitten um einen großen Applaus für Maya Göpel. Zur Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit. Vielen Dank, Katharina. Vielen Dank, Rainer, dass ihr mich hier eingeladen habt. Vielen Dank an alle, dass ihr hier seid am Freitagabend. Ich bin sehr beeindruckt. Und ich war viel beeindruckter, als ich hierher gekommen bin. Ich war formell eingeladen und ich habe zwei Kinder. Bisher hat es deswegen nie geklappt und dieses Mal hat es tatsächlich funktioniert. Und ich lasse die Kinder einfach beim Vater und hier am Freitag. Und glaub mir, sagt der Rainer, die Leute werden da sein. Und vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Und vielen Dank, dass dieser Ort hier so toll ist. Ein Kongresszentrum, naja, normalerweise kommt man rein und alles ist trocken und nicht besonders ein einladender Raum. Und hier ist ein großes Wohnzimmer. Ihr habt das hier umgewandelt in einen so tollen Ort und ich verstehe jetzt, warum man diese Zeit des Jahres zusammen verbringen sollte. Also ich gratuliere euch und bin sehr beeindruckt. Und ich bin natürlich auch sehr dankbar, weil ich erst seit 2019 die Gelegenheit bekommen habe, am Thema Digitalisierung zu arbeiten, als Teil dieser großen Transformation, als etwas, was unsere Gesellschaft verändert. Und ich habe bisher nur an der anderen großen Transformation gearbeitet, wie unsere natürlichen Lebensbedingungen sich verändern. In 2019 haben wir einen Bericht veröffentlicht, also wir heißt hier der Deutsche Rat, der die Regierung zum Thema Klima rät, zu diesen beiden Transformationen. Also von 2017 bis 2019 haben wir daran gearbeitet, in diesem interdisziplinären Setting. Und es war sehr faszinierend, wie verschiedene Disziplinen die gleichen Sachen sehr unterschiedlich betrachten und auch wie der gleiche Begriff von verschiedenen Disziplinen so unterschiedlich verstanden wird. Und dann habe ich mir gedacht, wir müssen miteinander reden. Zuerst haben wir viel miteinander geredet beim Schreiben dieses Berichts und wir haben den Kontakt hergestellt zu der Tech-Community. Die Öko-Leute sind normalerweise nicht so scharf darauf, die technischen Punkte anzusehen. Und es gibt dazu eine Geschichte, denn man sagt oft, ja, ihr Schwarzseher und ihr glaubt, alles wird von Technologie gelöst und wir können einfach weitermachen mit dem gleichen Wirtschaftssystem und dem ewigen Wachstum, ohne viel zu verändern, denn letztendlich wird uns die Technik retten. Und das ist einer der Gründe, warum die Leute in dem biologischen System etwas zurückhaltend waren, was die technologischen Versprechen angeht. Und trotzdem verstehen wir auch, und je mehr wir uns damit befasst haben, umso besser haben wir verstanden, dass ohne den technologischen Sprüngen werden wir nicht in der Lage sein, die Nachhaltigkeitskrise auf diesem Planeten zu lösen. Und das beste Beispiel hierfür sind Energiesysteme. Wenn wir von Energiesystemen, die auf fossilen Rohstoffen basieren, die wir aus der Erde holen, hin zu nachhaltigen Energiequellen wollen, wie Solar und Geothermie und Biomasse, die alle von verschiedenen Orten kommen und zu unterschiedlichen Zeiten wirksam werden, dann muss man die auf schlaue Art und Weise miteinander verbinden. Also das heißt, man musste diese beiden Transformationen miteinander verbinden. Deswegen haben wir uns das genau angesehen. Wir waren einerseits sehr überrascht, wie wenig der Planet in der Tech-Community ein Thema war und auf der anderen Seite, wie sehr man uns willkommen geheißen hat. Und offensichtlich Bits und Bäume hier um die Ecke, das war eine der Bewegungen, die sich daraus ergeben haben. Und wir müssen wirklich zusammenarbeiten, um zusammen diese beiden Transformationen zusammenzubringen und zu integrieren. Und darauf versuche ich hinzuarbeiten. Wenn wir es nicht schaffen, die technologische Revolution dahin bringen, dass sie diese Abhängigkeiten löst, dann ist es nicht die Lösung. Und wenn wir es aber schaffen, dann könnte es die Lösung sein. Und das war sehr interessant, denn um eine letzte Bemerkung zu diesem Bericht zu machen, und ich zeige nachher noch ein paar Einsichten davon. Wir haben wirklich versucht, eine Utopie zu kreieren, zu beschreiben, wie es aussehen würde, was für ein System, was für eine Gesellschaft sich daraus ergeben würden. Und nach 5 Durchgängen haben wir es komplett aufgegeben, weil es hat sich zu sehr nach einer Truman-Show, nach einer, angefühlt. Es war zu sehr eine Dystopie und wir haben dann stattdessen den Raum der Vorstellungskraft angesehen, wie Leute über die technologische Revolution reden und die möglichen Ergebnisse. Und das ist das sogenannte, das ist Kapitel 6, wo wir uns Science-Fiction-Literatur angesehen haben. Weil wir haben gesagt, wir sind noch nicht da, wir haben die Vorstellung nicht und deswegen müssen wir uns die zur Literatur ansehen, weil normalerweise extrapolieren Wissenschaftler aus der Vergangenheit in die Zukunft, aber wenn man etwas Transformatives haben will, dann ist das keine einfache Extrapolation, sondern wirklich eine substanzielle Änderung, eine Rekonfiguration. Das Ergebnis war, dass es viele verschiedene Wege gibt und man an den Punkt kommt, wo man sich fragt, welchen Weg wird beschritten von wem, mit welchen Absichten. Und dann ging es darum, dass die Menschen sich emanzipieren, um die Richtung zu gestalten und zu zeigen, was ist für uns ein erwünschtes Ergebnis. Also utopisch bis zu einem gewissen Grad, zum anderen, aber auch der Versuch von uns Menschen vorherzusehen, wo wir hinwollen und zu versuchen, die Richtung einzuschlagen hin zu den gewünschten Ergebnissen, vielleicht auch völlig neue Wege einzuschlagen. Und deswegen gibt es 4 Abschnitte in dem Bericht. Der Kontext, wo wir den aktuellen Zustand des Planeten beschreiben, der Ökosysteme. Im nächsten geht es um die Transformation, wie ist der Prozess und wie versuchen wir es zu beschreiben im Bereich der Transformationsforschung. Und als dritter Bereich, wie geht es um, bringt man Digitalisierung mit rein? Und im vierten, da würde ich gerne mehr Zeit verbringen. Könnte es ein europäisches Modell geben, das oftmals als Alternative beschrieben wird zu den chinesischen und US-amerikanischen Überwachungsstaaten, die relativ ähnlich sind, entweder marktgetrieben oder staatsregierungsgetrieben. Und wie könnte die digitale Revolution nicht nur unsere Produkte, sondern auch den gouvernementalen Rahmen drumherum verändern? Was sind die Prioritäten? Was sehen wir, wenn wir uns die Welt ansehen, um zu beurteilen, was wünschenswert ist? Und ich freue mich auch auf eure Rückmeldungen und eure Ideen und was auch ihr hinzufügen wollt.
Also, wo sind wir aktuell? Manchmal, wenn wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, das ist jetzt alles neu oder das ist jetzt ganz anders oder es ist sehr besonders aktuell, dann finde ich es hilfreich, darüber nachzudenken, wo wir eigentlich im großen Bild stehen und warum es gerade besonders speziell zu sein scheint. Und wenn wir an die große Geschichte hier gucken, dann sieht man den Urknall am Anfang und dann hat das Solarsystem, also das Sonnensystem sich gebildet und dann gehen viele Millionen Jahre vorbei, es gibt viele Jahre, wo wir Wissen ansammeln, dann haben wir angefangen uns niederzulassen, eine große Veränderung in der Menschheit, dass wir von Leuten, die rumgezogen sind, zu niedergelassenen Menschen geworden sind und dass sie sich an Orte verbunden haben, angefangen haben, Institutionen zu bauen, Lager, Technologie hat sich neu entwickelt, Autos und Räder und Tiere wurden benutzt, um diese mit Energie zu betreiben und die Technologie, die es verfügbar gab, die Energiequellen, Tiere zu benutzen, um in einem konsistenten Weg, um zu verbessern oder hochzuschrauben, was Menschen erreichen können, aber auch Institutionen, also Regeln, die Menschen sich gegeben haben, um sich miteinander in einer Gesellschaft zu organisieren. Und dann später kommt die Industrialisierung, was üblicherweise als die nächste große Umkonfiguration der Gesellschaft verstanden wird. Und natürlich gibt es da die fossilen Energiequellen, die natürlich einfach wahnsinnig erweitert haben, welche Mächte die Menschheit hatte. Man konnte plötzlich Maschinen benutzen, Sachen auf eine wahnsinnig große Art beschleunigen, mehr erreichen, größere Gebiete benutzen, verändern, wo Menschen hinkommen, welche Ressourcen sie benutzen können, wo sie herkommen können. Und das war natürlich alles ein Zusammenspiel zwischen geteilten Geschichten und Perspektiven und die man dann geformt hat. Und von dem planetären Blickpunkt sind die letzten 10.000 Jahre sehr, sehr besonders. Und das ist, warum wir jetzt über die nächste Transformation reden, über die globale Verbindung von Leuten in Echtzeit mit global überstreckenden Netzwerken, wo wir quasi eigentlich kaum Zeit brauchen. Also wir brauchen nicht mehr kohlebetriebene Fahrzeuge, sondern wir können Flugzeuge benutzen, wir können in kürzerer Zeit mehr erreichen innerhalb von einem Tag. Es rutscht alles enger zusammen. Von einem planetaren Blickpunkt aus haben die letzten 10.000 Jahre wirklich für unsere Spezies Gutartigkeit gehabt. Aber es gibt irgendwie eine sehr konservative Geschichte hier. Es geht darum, wie Menschen ihr Leben organisieren, einschließlich wie sie ihre Energiesysteme betreiben, um diese klimatischen Umstände, die wir hier sehen im Holozän, wie wir innerhalb dieser Schwankungen bleiben können, die uns die verschiedenen Jahreszeiten gegeben haben, die uns regelmäßige Regenquellen für Wasser gebracht haben, wo wir nicht so viele Flutungen hatten. Wir konnten also Landwirtschaft betreiben und hatten nicht so viele Probleme, wie wir es aktuell haben. Und das ist, warum diese gutartige Holozän etwas ist, was wir nicht riskieren sollten. Und ich frage mich deshalb, wie manche, die sich konservativ nennen, das nicht als etwas verstehen, was sie halten wollen. Also ich verstehe das wirklich nicht, wie Leute, die über individuelle Freiheit und persönliche Rechte reden, wie sie das nicht verstehen können. Das ist doch, wie wir Sicherheit, wie wir die Freiheit in der Zukunft garantieren können. Und offensichtlich, wie wir es hier im Titel stehen haben, ist die Frage, wenn sie sich schnell verändert, wer wird geschützt, wer wird hinter den Dämmen stehen, wer wird vor den Stämmen stehen, wer wird die Bereiche verlassen, die ausgetrocknet sind und wer wird anfangen, Zäune aufbauen. Und das ist eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Und wie kann also irgendeine Partei, die sich über soziale Gerechtigkeit informiert, beschreibt, wie können sie das nicht verstehen? Wieso sind nur grüne Parteien mit dieser Agenda assoziiert? am Ende ist das nicht grün, sondern es geht hier um unser Leben, um das wir hier reden. Und unsere Potenziale machen das wirklich sehr anders. Also ich meine, wenn wir mal schauen, wie wir hierher gekommen sind, dann ist es ein bisschen ruckelig. Also ich meine, es gibt diese große Beschleunigung. Und das bedeutet, dass der Weg, wie wir heute konsumieren, wie wir unsere Wirtschaften organisieren, wie wir sie mit Energie versorgen, das ist nicht normal oder es hat nicht immer schon diese Art gegeben. Es hat sich fundamental geändert. Natürlich gab es da auch Veränderungen am Rande. Die sozioökonomische Entwicklung hat sich verbessert. Also mehr Leute haben überlebt. Die menschliche Bevölkerung wird mehr und mehr. Wir sind 8 Billionen, habe ich neulich gelesen. Also unsere Bevölkerung wächst. Also es ist ein wahnsinniger Fortschritt. Weniger Leute sterben, mehr Leute überleben. Wir bleiben länger auf dem Planeten. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, der Weg, den wir da machen, hat in unseren planetare Grenzen angefangen, sich reinzufressen. Wir haben nicht so viel Carbon-Budget wie vorher. Wir reden davon, dass wir das aufhören müssen zu emittieren. Wir haben nicht mehr die gleiche Möglichkeit, Fische aus dem Meer zu fischen, wenn wir die zu viel überfischen. Also das ist genau das, worüber wir reden müssen. Wie können wir die Leute versorgen, ohne unseren Planeten dabei aufzufressen? Und eine der wichtigsten Sachen, die ich wirklich erst gelernt habe, als ich diesen Report geschrieben habe, wir sind ein bisschen spät dran, das zu erkennen, Digitalisierung als einen Trend zu erkennen. Es war natürlich irgendwie hinter der Beschleunigung, Sachen weiter zu verknüpfen, mehr aus Dingen rauszuziehen. Das hat alles damit zu tun, wie wir digitale Technologie benutzt haben oder benutzen. Und das bedeutet, dass es da Dinge gibt, die die Menschheit in der Zukunft benutzen können. Und die waren auch sehr, sehr erfolgreich bis zu dem Punkt, wo wir jetzt in einem großen, großen Notfall landen. Wir haben unsere planetaren Grenzen überschritten. Wir haben zu viel Müll, wir haben zu viel Überfluss. Also dieses Bild von der planetären Grenzen-Framework zum ersten Mal von Wissenschaftlern 2009 veröffentlicht, das versucht zu sagen, wir haben hier ein Problem, das ist größer als die Klimaveränderung. Wir haben eine Möglichkeit, ich erinnere mich an diese Konversation, die ich hatte, bevor das veröffentlicht wurde, einen sicheren Operationsraum für Menschen zu erzeugen, weil sie wollen versuchen, das Gleiche zu erzeugen wie bei dem Bericht von Limit des Wachstums, wo die Leute total aufgeregt waren, dass Leute sagen, wir müssen irgendwie Wachstum beschränken. Also wurde viel gemacht, um die Nachricht auszuhöhlen. Also wie können wir das jetzt machen, dass es hier nichts in Frage stellen soll, sondern dass es darum geht, zu erhalten, was wir geerbt haben. Und das ist, wo sie diese neuen Dimensionen herhaben. Und man sieht, dass jedes dieser einzelnen Dimensionen ist für sich selbst genommen schon sehr, sehr wichtig. Du kannst natürlich Wissenschaftler haben, die sich darüber streiten, was jetzt das Wichtigere ist, die ganz neuen, neuartigen Gebilde als neue Kategorie. Es hat natürlich viel mit Mikroplastik zu tun und Chemie-Sachen, die aus den Medikamenten kommen und so weiter, die Tabletten, die wir da rausbringen. Es hat auch mit Sachen zu tun, die neu zusammengepackt werden als Material. Diese mikroskopischen Sachen, die wir in digitalen Geräten benutzen. Also wir verteilen viele Sachen, die wir gar nicht wieder zusammensammeln können. Und wir wissen nicht, was das mit unserem System macht. Und wir sollten uns da wirklich darum kümmern und nicht einfach ohne Achtung damit umgehen. Also das ist die kurze Nachricht. Wie können wir das besser machen? Wie können wir das besser verstehen? wie können wir das im Longen auf der langen Bank besser managen. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, wie Digitalisierung das unterstützen kann, wenn und falls wir, eines meiner Lieblingszitate von Pagan Luhuf, das ist die Macht von der Ökonomie muss sich ändern, weil das ist die Software hinter dem, was gemacht wird. Wer kann Profit machen, wer macht Investments, wer profitiert davon, und deswegen hat Sir Partha Dasgupta, ein Ökonomist der Biodiversität, das hier rausgepackt. Das Problem mit der Wahrnehmung, dass die Natur unzerstörbar ist, ist folgendes. Das ist falsch. Wenn die Ökonomen erstmal anfangen zu akzeptieren, dass sie falsch sind in diesem Punkt, dann könnte das revolutionieren, wie wir den ökonomischen Fortschritt berechnen. Und es ist für mich sehr faszinierend, wie wenig Wert von der alten ökonomischen Betrachtungsweise gesunde Systeme sind. Also, wenn du ein wirklich, wirklich, wirklich schlechtes Businessmodell hast, funktioniert völlig gut, wenn du kein Gesundheitssystem brauchst oder so. Es ist sehr viel angenehmer zu sagen, ach, wir machen einfach alles neu mit toller Technik und dann ziehen wir den CO2 wieder aus der Luft und es ist... was ist, wenn wir einfach aufhören, Wald abzuhausen? Ich meine, das ist die größte CO2-Senke, vielleicht von Mooren noch geschlagen. Und wenn wir aufhören würden, diese trocken zu legen für Landwirtschaft, das wäre weniger lukrativ, aber das wäre das beste funktionale biologische System, das sich selber generieren kann, ist kein gutes Business Case, weil die Moore wären ja eine CO2-Senke. Und das, denke ich, ist, was wir verändern müssen. Wir müssen die Dinge, die uns im Auskommen am Ende gut tun, als das wär's verstehen. Und es geht darum, ob wir einen Durchbruch machen oder den Zusammenbruch erleben. Transformation wird passieren, entweder designed oder als großes Desaster. Und das ist, warum ich nach diesen Krisen, die wir gehabt haben, die ich geführt habe, und dieser Ruf nach zurück zur Normalität und jetzt den Stopp und dass es irgendwie alles nicht funktioniert, und nur die Alternativen müssen sagen, was es kostet und wie die Leute das beeinflussen können und so. Aber uns fehlt total die Kommunikation, die Transparenz und die Daten der Kosten für, wir halten den Zustand aktuell aufrecht und warum das nicht normal ist. Eines meiner liebsten Dinge ist, oh, wir können auf keinen Fall weniger Fleisch essen, wir geben ja Freiheit auf. A, Fleisch wird immer teuer und B, wer wird jemals sagen, dass die Menschen, Tiere und ihre Nachbarn aus osteuropäischen Ländern so betreiben, dass die Leute doppelt so viel Fleisch essen als gutes für ihr eigenes System. Das ist ein verrücktes Resultat. Und das ist, warum Transformation etwas ist, worauf wir immer geschaut haben, auch mit verschiedenen Leveln.
Wir haben hier eine mehrschichtige Facette. Wenn wir uns die soziotechnologischen Systeme anschauen, wie spielen die alle miteinander? Und was ich im ersten Teil beschrieben habe, ist das System der Erde und wie sie sich verändert. Das ist die Landschaft, die sich verändert, als Hintergrund vor allem, was jetzt passieren wird. Und alles, was wir tun, wird beeinflussen, wie sich das entwickelt. Aber kurzfristig werden wir das nicht direkt verändern können. Genau wie beim Klimawandel haben wir jetzt ungefähr 20 Jahre. Selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden, würde es 20 Jahre dauern, bis dieser Stopp auch in den Folgen überall aufhören würde. Und deswegen müssen wir sehr früh anfangen. Das ist die Nachricht, die ich überbringen möchte. Und wir brauchen immer eine Unmenge an Warnungen, bevor sich irgendetwas ändert auf dem Makro-Level. Und es gibt noch die Meso-Regime-Level, und wo die Wissenschaft wirklich sehr stark ist, ist das Mikro, das Niche-Level. Zum Beispiel, warum es schlecht sei, wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt, und das enthält so gut wie nie die Umweltkosten oder die langfristigen Kosten. Und politische Rahmen. Das haben wir sehr deutlich gesehen, wie es schwierig ist, wenn das Politiker diesen Rahmen verändern. Beispielsweise die Substitutionen für die
diese Brennstoffe und also wie die Landwirtschaftsleute operieren, das verändert natürlich den Muster von den Märkten und das macht es verändert es und macht es schwieriger für andere soziale Praktiken. Was sind wir gewohnt zu machen? Was fühlt sich bequem an? Was wir machen können, die technologischen Möglichkeiten, die verfügbar sind, und üblicherweise kommt die Frage da, wer die Veränderung voranbringt, kommt von den kleinen Sachen. Das sind die Leute, die versuchen, Veränderungen vorzubringen, die nicht profitiert haben. Und in Krisenzeiten werden sie in der Regel mehr beachtet und ihnen wird mehr zugehört. Und was ich wichtig finde, wenn wir über Systeme nachdenken, dass wir niemals vergessen, dass sie miteinander verbunden sind.
Dass sie miteinander oszillieren, oder wir sagen, dass die Konsumenten sich nicht verändern möchten, oder dass die Macher der Gesetze nichts verändern möchten. Wie wir stattdessen denken sollten, wie wir darüber nachdenken sollten, wäre, wie können wir Verhalten verändern? Und wir sollten uns klar machen, dass auch Gesetze sich ändern können. Und das hier ist die Verbindung zwischen den Elementen. Und so können wir verstehen.
Und der Zweck dieser Grammatik ist wichtig. Also ob wir das positiv oder negativ besehen, betrachten, macht etwas mit uns. Was ist also das Positive, was wir wünschenswerte? Und das ist, wo ich glaube, wir müssen verbessern, wie wir verstehen, wie die Sachen funktionieren, dass die Sachen immer davon abhängen, wie wir die Welt erklären, um dann den Leuten zu helfen, was sie sich als nächsten möglichen Schritt vorstellen können. Und das ist der Grund, warum der Weg, wie wir über Sachen reden, so wichtig ist und warum ich vorwärts und rückwärts hüpfe, um die dominanten Sachen anders zu beschreiben, um zu sehen, um darzustellen, welche Möglichkeiten da sind, in einem anderen Rahmen darzustellen. Also es ist nicht darum, Freiheit zu beschränken, sondern es geht darum, Freiheit zu ermöglichen, wenn man erstmal über andere nachdenkt, die nicht in der privilegierten Situation sind, dass sie Mauern bauen können. Und deswegen glaube ich, dass wir die Frage stellen müssen, haben wir dieses Bewusstsein für das System, haben wir diese ökologische Basis? Und sind wir diese Leute, diese Wesen, die unsere Imagination benutzen, um diese Beziehungen zu organisieren in einer Art, wie sie besser sind als bisher?
Und deswegen denke ich, dass wir so viel Wert darauf legen sollten, darüber zu reden, wie wollen wir leben. Und wenn man darüber redet mit Leuten, warum sie so die Nase voll haben. Wir wissen nicht, wo wir hin wollen, was das Ziel ist. Was ist denn die Vision der Gesellschaft? Was ist denn die gemeinsame digitale Zukunft, wo das Beste aus Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenkommt? Wie kommen wir dorthin? Was ist der Weg? Und dann wissen wir, dass jede Anstrengung uns dorthin führt. Im Moment sieht es so aus, als ob wir hin und her springen und keiner weiß genau, wo es hinführt und was das Ziel eigentlich ist. Digitalisierung spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle, sowohl als Versprechen, dass es zu so etwas wie eine Nachhaltigkeit führt, aber auch als Bedrohung. Nachhaltige digitale Infrastrukturen und digitale Werkzeuge für die Nachhaltigkeit gab es schon früher, also Energie- und Mobilitätssysteme und digitale Zwillinge. Ich habe schon viel darüber gelernt, wie man Ressourcen findet und ohne dass die Sachen Teil des Produktionssystems werden. Aber auch solche Sachen wie Währungen, die über Smartphones geteilt werden können zu sehr weit entfernten Orten, die vorher keinen Zugriff auf Kredit hatten und wo Leute ihre Wirtschaft darauf aufbauen können. Oder digitale Nachhaltigkeit. Allgemein, wenn ich darüber nachdenke, 2019, ich war da auf dem dystopischen Zweig, wir müssen den öffentlichen Diskurs verändern und brauchen ein gemeinsames, eine Vereinbarung, eine gemeinsame Vorstellung darüber, wo wir hinwollen. Und wie wir das verwenden, was wir als Social Media bezeichnen und darüber Veränderungen in der Gesellschaft vorantreiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über die Möglichkeiten von Digitalisierung nachdenken und die Auswirkungen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie kann Digitalisierung helfen, der Einfluss erster Ordnung, wie können wir die CO2-Emissionen runterbringen, welche planetaren Grenzen gibt es, wie können wir sie beachten, wie können wir es effizienter gestalten, einschließlich, und da bin ich ein bisschen verloren, deswegen brauche ich euren Input, wenn es um Dinge geht wie neuronale Netze, Quantum Computing, was ist denn der Wert von Deep Learning verglichen mit Shallow KI und wie kann es dabei helfen bei Problemen mit Wasser in Orten wie Kalifornien etc. Und was ist technologisch möglich, welche Technologiesprünge sind möglich und da habe ich das Gefühl, dass die Kosten-Nutzen Einflüsse nicht wirklich genau genug herausgestellt werden. Die Auswirkungen zweiter Ordnung. Es gibt zum Beispiel eine Region für Kreislaufwirtschaft, wo ich geboren wurde, Ostwestfalen-Lippe, die darüber nachdenken, wie können wir diese Digitalisierung nutzen, um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Also es geht hier nicht darum, nur ein einzelnes Gerät zu verbessern, sondern darum, wie können wir bessere Prozesse gestalten. Und das führt uns dann zu dem Einfluss dritter Ordnung, um Konsum und Lebensstil. Wir müssen es geht darum, Dinge zu benutzen und nicht zu besitzen. Und man denkt dann also ganz automatisch darüber nach, wie kann man Mobilität anders gestalten. Es geht nicht um den Besitz, ein Auto zu besitzen, oder es geht darum, von A nach B zu kommen. Oder wie kann man ein Haus so gestalten, dass man es anpassen kann an unterschiedliche Lebensphasen, wenn die Kinder ausziehen zum Beispiel. Und wie kann man den Fußabdruck so gering wie möglich halten. Wenn wir um diese unterschiedlichen Einflüsse nachdenken, dann geht es darum, wie entwickelt sich die Technosphäre, der technische Bereich mit den verschiedenen Aspekten, denen ihr euch sehr viel besser auskennt.
Eine andere Möglichkeit, die Form der Dinge zu verändern. Die große Frage ist immer, warum? Zu welchem Zweck? Welcher Zweck wird hier bedient? Und wer erzählt die Geschichten der nötigen Transformationen und wohinter man sich stellen soll? Und die davon am meisten profitieren, zum Beispiel von generativer künstlicher Intelligenz. Es gibt sehr viele Menschen, die dort ihr Geschäftsmodell verlieren werden. Und wir werden jedes Geschäftsmodell zerstören, welches nicht darauf abzielt, den geringsten Abdruck zu haben. Und das wird eine Herausforderung werden.
Und das ist,
deswegen brauchen wir, und das war etwas einschüchternd, weil die Leute ja sowieso schon gegen Fortschritt waren, und dann überlegt man sich noch eine Botschaft, bei der man sagt, dass Technologie wichtig ist, aber wird sie uns retten? Das kommt drauf an. Es kommt einfach drauf an. Und was ist der Zweck dahinter? Und das wird nicht in dem technologischen Bereich entschieden, sondern in dem Bereich, der vor der Technologie kommt, in der Gesellschaft und politischen Diskussionen und Debatten. Und dort habe ich das Gefühl, dass der wichtigste Ort ist für viele, die sehr viel über diese Revolution sprechen möchten. Denn wir können uns die besten technischen Lösungen ausdenken, aber die werden es nicht aus der Nische in den Mainstream schaffen. Oder wir bleiben auf dem Pfad des Zwecks, wenn man den Rahmen verändert. Zum Beispiel das Internet. Wie hat es begonnen und was ist es inzwischen geworden? Was war damals, was man beabsichtigt hat? Und dass das Internet zum Beispiel sehr viele Leute unglücklich macht, war sicher nicht das Ziel. Und dass man darüber nachdenkt, was kann wachsen und was für Investments kann es geben? Und das produziert einfach alles nicht die gutartigsten Geschäftsmodelle. Darüber müssen wir wirklich sprechen. Das haben wir auch in unserem Bericht gesagt. Unsere gemeinsame digitale Zukunft muss mehrere Dynamiken berücksichtigen, wenn sie nachhaltig sein soll. Und sie werden zu verschiedenen Zeitpunkten anfangen, und für die ökologische Krise müssen wir wirklich jetzt beginnen. Denn wenn wir diese Grenzen überschreiten, ab denen es einfach schwierig bis unmöglich wird, es zu reparieren. Und manchmal frage ich mich echt, ob wir nicht vielleicht den gesellschaftlichen Wandel schneller herbeiführen als den Wandel der Ökologie. Und bedeutet das, dass Demokratien noch funktionieren können, wenn wir die gemeinsame Basis unserer Gesellschaft verlieren? Und als drittes, diese Vorstellung davon, wer wir sein möchten, selbst wenn wir es schaffen könnten, alles zu ersetzen, was Tiere für uns tun, was Pflanzen für uns tun, mit etwas Künstlichem zu ersetzen, ist das wirklich ein Ort, an dem wir dann noch leben möchten? Ich bin immer so der Spielverderber, wenn es um sowas geht. Habt ihr diese Hunde von Vodafone gesehen, die da so rumlaufen und sie machen dann so und gehen dann auf ihre Hinterbeine und die laufen dann so auf dem Messen rum und geben Leuten dann kleine Brezen. Aber ich sage dann immer, schaut euch doch mal das Original an. Warum baut ihr diesen Ersatz für etwas, das im Original so schön ist? Warum bauen wir nicht die Technologien und Lösungen, die unser Leben verbessern und es einfacher machen? Und den Blickwinkel verändern. Wir können entweder wirklich auf die planetaren Grenzen achten und die Systeme genau begutachten und die Kipppunkte zu verstehen, den sozialen Zusammenhalt zu betrachten, oder es kann genau das Gegenteil passieren. Der neue Humanismus, was für ein Mindset steckt dahinter, diesen Technologien, die jetzt entwickelt werden. Und was geht in den Köpfen der Leute vor, die hier am einflussreichsten sind? Und ich glaube nicht unbedingt, dass Elon Musk und Jeff Bezos und andere Silicon Valley-Investoren hier so einen besonders gutartigen Blick auf unseren Planeten haben, sondern sie sind eigentlich eher im Weg. Und Deshalb ist der Begriff der Welt, wie wir sie gerne haben wollen würden und wie es in dieser Welt aussieht und in der Zukunft. Und diejenigen, die davon sehr stark profitieren könnten, wenn es diese Technologien geben würde, das ist mir auch egal, wie viele es schaffen, diesen Weg mit uns zu gehen. Es geht denen dann darum, wer sitzt am Steuer. Und es gibt ein paar Wege, die ich sehe. Der erste Weg ist, dass die Elite unseren Konsum kontrolliert. Für mich ist das die radikale. Es zerstört jegliche Vorstellung von demokratischen Staaten, die füreinander sorgen, sondern es zählt einfach nur, ob du ein Tech-Milliardär bist. Und es geht darum, große Disruptionen zu verursachen und neue Systeme zu bauen und sicherzustellen, dass man in der Kontrolle von denen ist. Der andere Weg ist der nicht wirklich die planetaren Effekte berücksichtigt. Und da auf dem Weg sind wir so ein bisschen. Und es gibt sehr viele unbeabsichtigte Nebenwirkungen, weil wir nicht genug vorausschauen, weil wir die ganze Zeit so kurzsichtig sind und unsere Politik immer erst dann etwas tut, wenn die Kacke bereits am Dampfen ist. Und diese schockbasierte Innovation hilft uns nicht weiter, sondern wir brauchen Leute, die mit Vorstellungskraft schauen, wo wir wirklich hinwollen. Und was könnte das Netz von Leben und Technologie sein? Wie formen wir das? Wie bedienen wir die Dinge, die Menschen brauchen? Und Digitalisierung sollte höheren Zwecken dienen, die demokratisch ausgewählt werden, weil es unser Planet ist, auf dem wir leben. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank für diesen sehr inspirierenden Talk. Und jetzt haben wir viel Zeit für Fragen. Wenn ihr etwas fragen wollt, dann stellt euch bitte an. Und wir haben auch die Möglichkeit, Fragen über Mastodon oder IRC entgegenzunehmen. Wir fangen an mit Mikro 2. Ja, vielen Dank. Glaubst du, dass Kapitalismus überhaupt noch Antworten hat auf diese ganzen Fragen und Probleme? Ich lache. Ich hatte gerade ein Interview mit Thilo und er hat mir diese Wörter da nahegelegt wie Kapitalismus und ich denke, verschiedene Sachen sind wichtig. Also zum einen, diese Version des Kapitalismus, Hochfinanzkapitalismus, gibt es keine Lösung. Diese finanzgetriebene Art und Weise, die eine Art und Weise ist, wie Werte extrahiert werden, aber wenig in die sozialen und ökologischen Systeme zurückgibt, sondern es ist einfach nur ein Kanal, wie man mehr Profit generiert. Es geht nicht darum, wirklich Werte zu generieren. Und falls wir es nicht schaffen, das Finanzsystem mit echten Werten zu kombinieren, dann gibt es natürlich keine Chance. Und das ist vielleicht zu begrenzt und Sachen wie Impact Investing sind politische Reaktionen auf das Verständnis, dass wir eine Entkopplung haben zwischen den Finanzwerten und den echten Werten. Und es ist ein sehr ungleicher Bereich und ich denke, wenn man es nicht schafft, das zu ändern, aber zu einer gerechteren Verteilung, gleicheren Verteilung, Und dass man die verschiedenen Dimensionen der gesellschaftlichen Änderung betrachtet, dann wird es nicht funktionieren. Wir sind Konsumenten und Bürger und die Auswirkungen sind größer, wenn man ein größeres Portemonnaie hat. Aber man hat auch andere Rollen in der Gesellschaft, nämlich als Investor, als Vorbild und als jemand, der in Organisationen sich befindet. Und je mehr, größer die Organisation, umso mehr Geld ist im Spiel. Also, wenn man viel Vermögen hortet, dann spielt man eine viel wichtigere Rolle, hat viel mehr Einfluss auf die gesellschaftlichen Veränderungen. Ich habe vorhin gesagt, es ist eigentlich egal, ob man es Kapitalismus hinterher nennt oder nicht. Für mich ist wichtig, dass man sich die Trends ansieht und ich habe die Trends beobachtet und dann hat man schnell einen Stempel, denn wenn man gegen Kapitalismus ist, dann ist man automatisch für Kommunismus und das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, also ist Kapitalismus das beste System, also ist alles besser ruhig. Und ich sage es klar, diese Art von Kapitalismus hat keine Zukunft und deswegen müssen wir es ändern. Fertig. Und wenn das, was danach kommt, Kapitalismus genannt wird, Postkapitalismus, Pre-Post, was auch immer, das ist mir egal. Nächste Frage, Mikro 1.
You mentioned imagination a lot in your talk, and I really appreciated that.
Du hast in dem Talk viel über die Vorstellungskraft geredet und die. Wir müssen ja in der Lage sein, uns etwas vorzustellen, wenn wir einen Weg dorthin finden wollen, die Vision zu haben. Und meine Frage ist: kennst du Solarpunk? Und die zweite Frage ist: siehst du in der Transformation eine Rolle für Solarpunk? Und wenn ja, was für eine? Gegenfrage, was ist denn Solarpunk? In welche Richtung geht es dabei? Es ist ein literarisches Genre, das uns dabei hilft, die Zukunft uns vorzustellen und kann aber auch verstanden werden als Bewegung, als soziale Praxis, um diese Transformation in die Realität umzusetzen. Es gibt verschiedene Aspekte. Also die Frage wäre, welche Rolle siehst du in dieser Transformation für Solarpunk? Ich denke, nur einen Label dem zu geben, ist irgendwie begrenzend. Was ich aus Kampagnen gelernt habe, dass es sehr schwierig ist, sehr genau zu beschreiben, wohin man gehen will, sodass jeder damit mitgehen kann, aber dass es aber ziemlich leicht ist zu sagen, was wir nicht mehr wollen. Und das ist eine bessere Strategie, weil dann kann man Solarpunk und Bits und Bäume und anderes zusammenbringen, weil wir genaue Vorstellungen von dem haben, was aufhören muss. Man muss ihm aber nicht unbedingt einen Namen geben. Wir haben Prinzipien früher ausprobiert im Bereich System Design. Was aber das Wichtigste ist, dass man das zu klein fasst. Und gleichzeitig müssen wir wirklich klar sein, dass was jetzt im Moment los ist, hat keine Zukunft. Also es wäre eine schreckliche Idee, wenn man weitermacht wie bisher. Also das nicht aufrechtzuerhalten, was wir im Moment haben, sondern etwas anderes auszuprobieren. Und wenn man an die Player in den Nischen denkt, unterschiedliche Nischen funktionieren anders, manche Vorstellungen funktionieren in bestimmten Bereichen besser. Gibt es Forschung dazu? Was sind die besten nachhaltigen Entwicklungen? Und es hat heraus, dass es sehr wichtig ist, wie man es bezeichnet. In Bhutan ist es eben das Bruttosozialglück zum Beispiel. In Deutschland ist es die nachhaltige Entwicklung. Und andere brauchen andere Bezeichnungen, um eine Verbindung damit herzustellen. Und wenn man sich ansieht, welche Änderungen durch die Regierungen umgesetzt werden sollen, dann muss man das damit verbinden. Und es ist immer eine Gratwanderung. Man sieht dann aber, dass es verschiedene Lösungen, die man braucht, und es gibt unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Orte, und diese Diversität brauchen wir.
Und gibt es noch eine Frage aus dem Internet und Mastodon oder vom IRC? Ja, das Internet würde gerne wissen, was sind die nächsten politischen Schritte, die wir unternehmen müssen? Eine ganz einfache Frage. Ich kann gar nicht mehr stillstehen. Ich frage mich, was ich glaube, ist, für mich ist der größte Verteidigungsmoment ist die europäische Wahl, was schon nächsten Frühling ist. Wenn ich darüber nachdenke, wo habe ich mehr visionäre Ansätze gesehen habe, das waren in der Kommission mit dem Grünen Deal, die soziale Gerechtigkeit, die grüne Transformation, und etwas Drittes als drei Anker. Wir wollten die miteinander verbinden über Institutionen hinweg, von einem Systemveränderungsblickpunkt aus. Also du kannst natürlich darüber beurteilen, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, aber aus der deutschen Sicht sehe ich das nicht, dass viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen und darüber nachdenken, was wollen wir an Auskommen, also an Ergebnissen haben und was wollen wir von der EU aus dann dafür regulieren. Und die EU ist für den digitalen Markt und wirklich jede Marktgröße, die groß genug ist, dass es eine neue Industrie werden kann oder dass es etwas, was wir in den geopolitischen Zeiten auch wirklich durchsetzen können. Ist es also kleiner als das, ist glaube ich unwichtig. Deswegen glaube ich, die EU-Wahl ist vermutlich die wichtigste Sache, die Aufmerksamkeit hinzubringen, und dass wir aufpassen müssen, dass wir das nicht übernehmen lassen von Leuten, die die Europäische Union zerstören wollen. Und dann können wir danach weiterreden, was wir vielleicht zu Volker Wissing sagen wollen und seinen Digitalisierungsplan, den er regiert. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, Sachen zu pushen und da eine Idee und ein Ziel dahinter zu bringen. Oh, ich meine, wenn das diese Legislatur oder nächste vielleicht passiert, also für mich ist die europäische Ebene die wichtigste Ebene für den Moment. Die nächste Frage kommt von Nummer 1. Hi, also du hast erwähnt, dass es einen Bericht gab, den du geschrieben hast oder auf den du viel gearbeitet hast, und ich habe mich gefragt, wo wir den Report finden können. Entschuldigung. Wenn du sagst, ich habe es nicht gehört, ich würde es echt gerne lesen. Es war auf den Folien. Es heißt unsere gemeinsame digitale Zukunft, aber ich habe nicht gesagt, dass der Report so heißt. Also es ist 2019, die Website ist www.wbdu.de und du kannst alles auf Englisch und Deutsch kostenlos runterladen. Vielen lieben Dank. Nummer 3, deine Frage bitte. Ja, Maya, lass uns in diesen Raum gucken. Über 1000 Leute hier. Und heute sind das alles Expertisen, gute Experten. Leider sind wir heute Teil des Problems. Morgen könnten wir Teil der Lösung sein. Hast du eine einfache Nachricht für uns, wie wir für die Transformation unseren Teil mitleisten können? Ich glaube, wenn das Ziel wirklich verstanden worden ist, wenn das transparent gemacht würde von eurer Community, die Innovatoren sind, dass das wirklich wichtig wäre für die Key Selling Points, für Startups, für was Innovationen bringen soll. Und auf die Hauptverkaufsargumente, was das meint, was es bedeutet, dass nicht einfach nur digitale Sprache werden soll, sondern dass es effektiver sein soll, Informationen zu arbeiten, bevor man es auf ein digitales System packt, das es einfach nur verbreitet. Die Transparenz, ich glaube, wenn du mit dieser Architektur des Bewusstseins helfen kannst, wir wollen immer klar zeigen, was es kostet, den aktuellen Zustand zu halten, sodass wir die Last des Beweises weg von den Alternativen bringen, die nicht aus der Nische rauskommen, die viele Antworten haben, wie alternatives Leben könnte, das würde wirklich großartig sein. Und eine weitere Frage von Mikro 4. Ja, hallo. Du hast die Pharma-Proteste in Deutschland und den Niederlanden erwähnt. Es ist ein bisschen verrückt zu sehen, dass die Leute, die dort am Klimakampf ganz vorne stehen, dass sie in ihrem täglichen Leben erleben, dass sie gegen andere demonstrieren und dass die rechten Parteien diese Proteste sogar irgendwie mit unterstützen. Und ich finde das eine komische Entwicklung und ich habe mich gefragt, ob du eine Idee hast, wie wir das verhindern können. Ich wünschte. Ich denke, die darüberliegende Herausforderung ist, wir müssen akzeptieren, dass was aktuell das Normal ist, wenn wir es gewöhnt sind, an ein Versprechen zu glauben, dass politische Mächte nur dann legitim sind, wenn sie jeden die ganze Zeit besser machen als im letzten Jahr. Und auf dieser Basis hat Demokratie den sozialen Vertrag. Und nur die, die am wenigsten Organisationsmacht haben, die anderen wissen natürlich sehr genau, dass sie mehr haben als andere. Was ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, ich glaube, es ist wichtig, die Zeitspanne zu überblicken, welche Businessmodelle sind aus welchen Schritten rausgekommen und was sind die größten Fans. Die sind so groß geworden, dass du kompensiert wurdest für jeden Hektar oder für jedes Tier und es hat sozusagen einen eingebauten Konzentrationsfaktor und das sind natürlich die, die ganz viel Macht haben, die öffentlichen Raum einnehmen, die versuchen natürlich auch zu verhindern, dass ihnen Sachen weggenommen. Also die Verlierer von Veränderungen werden natürlich lauter schreien, wenn sie können. Und das ist glaube ich, wo wir uns überlegen müssen, wo möchtest du dein Geschäftsmodell beisteuern lassen? Das kannst du mindestens in einem privaten Gespräch haben. Es kommt natürlich darauf an, in welchen Rahmen du bist. Ich habe schon mit Landwirten gesprochen und die waren sehr, sehr, sehr wütend. Und dann habe ich gefragt, was liebst du denn an deinem Job? Und langsam und sicher kommen sie aber auf den Punkt, wir wollen eigentlich gerne von unseren Produkten leben. Aber wir sind in ein System gedrückt worden, wo das immer unmöglicher wurde. Und dann kannst du mit diesen Leuten darüber reden, wie man zurück in den Entrepreneursgeist kommt. Das funktioniert natürlich nicht für alle. Manche glauben, es ist einfach super toll, wenn man einfach sozusagen nichts leisten muss. Aber ja, ich verstehe das, aber das muss man transparent machen. Das ist nett, aber wie wir Tiere halten, wie ist das passiert? Wie sind wir da gelandet? Wie konnten wir so ignorant sein für die Seiteneffekte für so lang? Wir müssen hier Korrektur nachschieben. Aber das braucht natürlich politische Courage. Und wir müssen darüber offen reden. Worüber reden wir? Ist es ein Geschäftsmodell? Ist das etwas, worüber wir stolz sein können? Ist es ein Produkt, mit dem du dich assoziierst und das in deiner Identität oder in deinem Beruf ist, etwas, worauf du stolz bist? Das ist dieser Pull-Faktor. Wie kannst du dich von einem System befreien, die das sind? Du weißt von Designern, von Ingenieuren, die wissen alle, wie man es besser macht, aber die finanziellen Wirkungsweisen lassen uns da. Und das andere ist Konfrontation. Wir müssen denen, die keine Veränderung haben wollen, die nicht gefragt werden wollen, wie man die Zukunft mitgestaltet, erzähl ihm, dass wir verstehen, dass es nett wäre, wenn alles so bleiben könnte, aber es einfach nicht funktioniert und wir müssen ein System finden, was für alle funktioniert.
Liebe Maya, vielen Dank für diesen inspirierenden Vortrag und ich würde so gerne noch für viele weitere Stunden zuhören. Und es gibt noch sehr viele weitere Fragen, aber unsere Zeit ist leider vorbei. Also bitte noch eine große Runde Applaus für Maya Göpel. Und liebe Grüße aus dem